Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und das hier ist die 500. Folge. Die 500. Folge und deswegen. Applaus, Applaus, Applaus. Okay, genug des Applauses. Also, die 500. Folge und wir haben uns da mal was Besonderes ausgedacht und zwar die Erfolgsfaktoren. Es gibt verschiedene Erfolgsfaktoren für Fördermittelprojekte und wenn du ein Investitionsvorhaben, ein Fördermittelprojekt vorhast und willst investieren, egal ob Unternehmenskauf, Immobilie, Innovation, Dekarbonisierung, Raumfahrt, Space, völlig egal, dann haben wir mal gesagt, Mensch, wir nehmen mal zur 500. Folge die letzten 2.500 Projekte. Wie du siehst, haben wir diese Folge ein bisschen vorbereitet, vor schon ein paar Monaten, also nicht gesprochen, aber die Analyse, weil das bedarf doch einiger Zeiten. Und wir haben geguckt, was sind so überhaupt Faktoren, was waren erfolgreiche Sachen. Dann sind da über 50 Faktoren rausgekommen und du bekommst jetzt hier die 8 Top-Erfolgsfaktoren. Ich sag nur was vorweg, das hat was mit Verschriftlichung zu tun, das hat was mit Analysedaten, Kostenplanung zu tun, das hat was mit Organisationsplanung zu tun, mit deinem Warum, mit Fokus, Mindset, Konzentration und Energie und das machen wir alles heute.
Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
Erfolgsfaktoren für Fördermittel- und Finanzierungsprojekte, also wenn du ein Investitionsvorhaben planst, gerade bei uns, also über 250.000 Euro Investitionsvorhaben, also die Kunden, die wir betreut haben, da haben wir aus den letzten 2.500 Projekten mal alle Faktoren zusammengenommen und haben uns Top 8 Faktoren rausgenommen, die du dir auf jeden Fall anhören und ansehen musst jetzt. Darum bitte ich dich, weil das sind die Erfolgsfaktoren, die es nicht nur zum Starten von Investitionsvorhaben gebracht haben, sondern auch vor allen Dingen zur finalen und erfolgreichen Umsetzung. Und diese 8 Erfolgsfaktoren, die gehen wir mal rasch durch, ja, will das nicht zu tief machen. Bei Fragen dazu gerne auf uns zukommen. Aber damit du weißt, wohin geht das Ganze? Und das Ganze fängt vorne mit dem ersten Faktor an. Also wir haben gesehen, was waren im Rückwärtsbetrachtungsmodus, nachdem alles fertig war, was waren die Projekte, die will ich am geschmeidigsten, was am erfolgreichsten, was am vielleicht auch am lustigsten war, aber erstmal am erfolgreichsten in der Umsetzung mit dem Zuschuss, mit Kondition, mit Finanzierung, mit Investoren oder auch mit Beteiligung, mit Eigenkapitalförderung, mit Förderprogrammzuschuss. Was waren da die erfolgreichsten Startparameter? Und die Top 8, da ist die erste. Die Interessenten kamen schon mit einer schriftlichen Grundkonzeption. Das klingt jetzt erstmal banal. Aber viele, die bei uns ja sich melden, haben ihre Gedanken zwar, also im Kopf, für ihr Investitionsvorhaben, aber wenn wir dann fragen, sagen Sie, können Sie das mal auf einer Seite kurz rüberschicken, was Sie sich so gedacht haben, was sind die Investitionspositionen, wie lange soll das dauern und was geht's da eigentlich, dann sagen eine, ja, das habe ich noch nicht gemacht, das habe ich aber im Kopf alles. Und das unterscheidet sich einmal von sehr intensiven und schwierigen Projekten hin zu sehr guten Projekten. Und wenn du also ein Projekt hast, erster wichtiger Tipp, und ich bitte dich darum, schriftlich ausformulieren. Ich rede jetzt nicht von einem Businessplan, das machen wir im Regelfall, wir erstellen ja die Pläne. Aber wenn du eine ein- oder zwei Seitenbeschreibung von deinem Projekt hast, und wir kommen gleich jetzt zum zweiten Punkt, was da rein soll, also verschriftlichen deiner Investitionsvorhaben, die ja neben, entweder ist es eine Gründung oder die neben deinem Unternehmen, das du schon hast, läuft. Das heißt, du isolierst das, was du eigentlich investieren willst, auf Blatt Papier, auf eine Flipchart, auf ein Word-Dokument oder was auch immer. Oder in ein kleines Rohpitch-Deck, was du dir auch vorstellen kannst. Hauptsache, deine Worte sind aus deinen Gedanken heraus. Das heißt, du hast eine schriftliche, ein, zwei Seiten, wirklich ganz rudimentäre Beschreibung, um was es eigentlich geht in der Investition. Warum? Du brauchst nachher weiter, und darauf setzt das Ganze auf, für Förderstellen, für Banken sowieso alles verschriftlicht. Und wenn jemand vorne schon sagt, ja, also schriftlich mache ich das erst, wenn es dann noch gefördert wird, dann das lehnen wir sowieso gleich ab, das kann ich gleich sagen. Also wenn jemand überhaupt nichts hat an Dokumenten, dann fangen wir gar nicht an zu arbeiten, weil das macht einfach keinen Sinn, das hat die Erfahrung gezeigt. Und die Unternehmen, die also vorne etwas schriftlich haben, ein, zwei Seiten reichen, zu ihrem Projekt, zu ihrem Investitionsvorhaben. Das war ein Faktor von den Top 8. Es gibt ungefähr 30, 40 Faktoren, aber wir haben mal die Top 8 rausgenommen. Das ist das Wichtigste. Also, verschriftlichen deiner Gedanken, deiner Investitionsvorhaben, deines quasi Investitionsvorhabens, was in den nächsten Wochen, Monaten dann auch umgesetzt werden soll. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, zu diesem Verschriftlichten gibt es ja Ansatzpunkte, da werden ja Kosten vielleicht genannt sein. Und die erfolgreichsten Projekte hatten zu den genannten auf dem ersten Teil, auf dem ersten Punkt, ne, Gedanken verschriftlichen, der zweite Teil kommt jetzt, die hatten auch schon Angebote oder eine Grobkalkulation oder hatten Screenshots von irgendwelchen Maschinen, die sie kaufen wollten oder hatten von einem möglichen Kalkulationsprogramm einer Gewerbemobil eine erste Grundkonstellation oder hatten sich schon mal beim Notar erkundigt, was kosten die Grunderwerbsteuer da oder haben das bei Google recherchieren lassen oder bei ChatGPT oder bei DeepSpeak, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall hatten die schon Zahlen für das Investitionsvorhaben. Das ist der zweite Punkt. Ja, der zweite Punkt ist also, hast du deine Zahlen so weit, dass man grundsätzlich mal einen Eindruck bekommt, von was reden wir eigentlich? Stell dir mal vor, du würdest mit uns sprechen und sagen, ja, ich will da was investieren. Dann sagen wir, ja, wie hoch? Ja, weiß ich noch nicht. Gibt es irgendwelche Kostenpositionen? Ja, es könnte sein, weiß ich aber auch noch nicht, muss ich nochmal recherchieren. Falsche Reihenfolge. Das Wort Reihenfolge hatten wir auch schon hunderte Male. Die Reihenfolge ist, du hast erstmal die Angebote, du weißt erste Kosten, Personalkosten, gewerbliche Gebäude, Kaufpreiskosten, Nebenkosten, Effizienzgutachten, egal was zu deinem, unter Punkt 1, verschriftlichten Grundrahmendatensatz an Kosten hinzukommt, das ist etwas, was es braucht, damit du vielleicht auch sagen kannst, Mensch, ich habe hier auf ungefähr, was ich, 100.000 Euro genau oder 50.000 genau, schon mal einen ersten Rahmen. Warum? Jeder Schritt, den wir jetzt besprechen, führt dich tiefer in die Umsetzung. Und je mehr du diese Schritte verfolgst, desto erfolgreicher wird die Umsetzung. Heißt aber auch im Gegensatz, hast du keinen dieser Schritte, wird das Projekt nicht erfolgreich. Ist einfach so. Das sind jetzt die letzten, ich glaube, 2.500 Projekte haben wir uns angeguckt. Und da mag es vielleicht mal eine Ausnahme gegeben haben. Aber wir können das nicht bezeugen, sondern wir können nur sagen, wer diese ersten beiden Schritte hatte, war schon mal besser dran als der Rest der Welt. Der dritte Punkt ist elementar, dass du hinterfragst, was damit eigentlich passieren soll. Das heißt, du hast jetzt also Schritt 1 und 2 und jetzt kommst du darauf, das zu hinterfragen. Das heißt also Planung. Wenn du investieren willst in eine Maschine, Produktionsstätte, in ein Forschungsprojekt, dann wird es da ja vielleicht zu mehr Personalkosten kommen oder zu mehr Marketingkosten kommen. Das Budget muss vielleicht in der Werbung erhöht werden. Vielleicht brauchst du noch einen HR-Manager. Vielleicht brauchst du ein Social Media, ein Studio. Also das heißt, du mietest Räumlichkeiten an für ein, zwei Tage im Monat, wo du dann deinen Content erstellen willst. Oder du wirst sagen, Mensch, ich brauche eine Freelancer-Gruppe, die mir für meine nächsten 360 Tage den Vertrieb unterstützt. Oder was auch immer. Das heißt, du guckst nach, was hast du bisher an Kosten und was wird die Investition vielleicht an operativ, also regelmäßigen oder Einmalkosten in deiner Planung verursachen? Aktuelles Beispiel, wir haben einen Kunden, der hat backt Kekse, also der produziert Kekse und backt die auch und verpackt die auch und so. Und die haben 4 Produktionslinien. Eine Linie hat ungefähr 80 Meter Länge, da sind verschiedene also quasi ganz große Backöfen drauf. Das sind also 4 Produktionslinien. Und jede hat ungefähr 110, 105, 108 Meter Länge. Da kommt hinten der Teig rein oder vorne, je nachdem, wo du siehst. Und am Ende kommt alles an verschiedensten Backwaren, Kekse, Kleinstgebäck halt raus, verpackt, auch automatisiert. Und auf der Strecke ist auch ein Backofen. Der verbraucht Energie. Jetzt sollte eine 5. Linie rein. Das heißt, wenn da eine 5. Linie rein soll, heißt es ja auch, es kommt eine 5. Stromverbrauchsquelle dazu. Und die muss ja mit in die Planung mit einbezogen werden. Das heißt, neben den Investitionskosten hast du vielleicht auch eine Steigerung deiner operativ laufenden Kosten. Das meine ich mit Hinterfrage, was deine Investition für dich auch bewirkt. Oder du machst ein neues Logistik-Hub. mit, was ich, 30, 40 Laderampen. Und du musst natürlich dann sagen, ich habe eine Straßenanbindung, damit die LKWs darauf fahren können. Und ist dein Platz überhaupt groß genug oder musst du noch mehr als geplant Grundstück dazu kaufen? Oder brauchst du eine Oberflächenentwässerung, weil es eine Auflage ist? Oder bist du in einem, was ich, Schutzgebiet und hast Auflagen zu erfüllen, die Oberfläche zu begrünen oder Naturteich anzulegen? Das sind alles so Sekundärinvestitionen, die zur Hauptinvestition gar nicht dazugehören, aber sie musst du investieren, damit das Ganze überhaupt gefördert wird oder finanziert wird oder weil die Auflagen der Stadt so sind oder was auch immer. Also was bedeutet die Investition selber? Was bedeutet das für einen Vertriebsprozess? Brauchst du mehr Mitarbeiter? Also steigen auch die Personalkosten an? Steigen die Lohnnebenkosten an? Brauchst du mehr Räumlichkeiten? Musst du vielleicht ein weiteres Gebäude anmieten für den Vertrieb? Lagerst du etwas aus? Ja, hast du eine PV-Anlage und musst das nur einspeisen, brauchst du nicht Personal, brauchst du kein Personal mehr. Aber vielleicht brauchst du in der Verwaltung mehr Kraft, also mehr Personalkraft. Du siehst also, hinterfrage deine Investition und klatsche nicht nur so auf ein Blatt Papier, sondern damit hast du deine Organisationsprozesse schon besser beleuchtet. Und das wird deinem Kopf gut tun. Warum? Du könntest jetzt weitere Notizen machen und sagen, die Investition hat folgende Wirkung auf mein operatives Geschäft. Oder wenn du gründen willst, hast ein Startup oder sonstiges, dann wirst du dich ja fragen, Mensch, was wird denn die gesamte Investition überhaupt auch für den operativen Geschäftsprozess bedeuten? Wer muss da eigentlich was machen? Wie viele Leute brauchen wir? Wie lange müssen die arbeiten? Was werden wir vielleicht für Löhne zahlen? Was ist denn marktüblich? Daraus ergeben sich ganz viele Planungsparameter, die das Ganze immer sicherer machen, weil du immer tiefer eintauchst. Jetzt merkst du schon, das sind die ersten drei Punkte. Das wird sich nicht in ein, zwei Stunden regeln lassen. Aber wenn du überlegst, von 100, die bei uns hier anfragen, haben das höchstens 10. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, dass die anderen 90, davon nehmen wir vielleicht noch 10 dazu, aber die anderen 80, da sagen wir meistens ab, weil es einfach noch nicht weit voran genug geschritten ist, dass derjenige dort einen Datensatz hat, mit dem man erstmal auch schriftlich kommunizieren kann. Denn nur in Gedankensprache wird das nichts bringen. Ja, du kannst immer nachher noch deine ganze Planung wegschmeißen, aber wenn wir miteinander reden und wir machen uns Notizen, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ich bewahre mir erstmal die Notizen auf, ich habe meine Planung da, die kann ich optimieren, dann schreibe ich was dazu, das wird immer größer. Aber wenn du nichts an Unterlagen hast, nichts an Planungsdaten, nichts an Wirkungsstudie, dann wird das wahrscheinlich auch nicht in die Umsetzung kommen, weil du noch zu weit weg von der Umsetzung bist. Das ist übrigens ein Hauptkriterium. Du bist nicht tief genug in deinem Projekt drin, weil du dir einfach nicht genug Mühe gegeben hast, tief genug einzutauchen. Und ich meine wirklich tief. Tief heißt, in der Regel ist es so, wenn Feder Consulting sagt, wir haben 100% der Daten, also wir von Feder Consulting, und dann haben in der Regel die Interessenten maximal 10%, die sie eigentlich haben müssten. Das ist jetzt nicht für oder wider, sondern das ist nur ein Vergleich, damit du siehst, wow, da muss ich ja noch 10 Stufen höher steigen, um das normale Planungshorizontsdatenangebot, Hintergrund, Organisationsprozesse zu schaffen, die es am Ende für erfolgreiche Daten, dann hast du 100% mit Feder Consulting, braucht. Und das ist nicht despektierlich gemeint, nur damit du weißt, ich gehe davon aus, weil wir so viel Daten haben, weil wir so viele Analysen gemacht haben, dass von 100 Unternehmen schaffen das meist nur 10 und diese 10 haben maximal auch nur 10% der benötigten Daten, was auch völlig okay ist. Es reicht ja auch dahin aus. Aber die anderen 90 haben noch weniger und die werden das selten in die Umsetzung bringen, weil es so viele Parameter gibt, die so eine Investition auch zerstören können. Ja? Aber dazu kommen wir später nochmal. Also, das ist der dritte Punkt. Daten, Angebote haben. All diese Themen, dass du, der dritte Punkt ist halt die Planung, Entschuldigung, dass du weißt, Mensch, wie wirkt sich das eigentlich aus? Wie sind Ablaufströme, Kosten, Personal, Vertriebsprozess, was ich gesagt habe? Also jetzt hast du drei Sachen. Das erste ist schriftlich machen, das zweite ist einfach die Daten und Angebote erstmal einholen und das dritte ist dann, wie hast du die Wirkung deines Investitionsvorhabens auf den laufenden Prozess im Unternehmen oder wenn du Startup hast, wie wirkt sich das überhaupt im Unternehmen aus? Was hat das für Abhängigkeiten? Wenn du dir darüber keine Gedanken gemacht hast, dann werden dir Kostenpositionen fehlen. Das vierte ist, das ist nicht die Reihenfolge, aber das vierte ist, was dazugehört. Und alle 8 Punkte sind parallel zu bedenken. Ja, alle 8 Punkte, die wir jetzt besprechen, sind alle parallel zu bedenken. Deswegen ist 4 nicht die Reihenfolge, 1, 2, 3, 4, sondern das hat einfach eine Nummer, damit du weißt, wir sind bei Punkt 4. Dein Warum. Warum machst du das überhaupt? Warum willst du dich in diese Investitionen reinstürzen, die dir den Aufwand machen, Geld in die Hand nehmen, Förderkredite, Eigenkapitalförderung, Zuschüsse, Finanzierung, Eigenkapital selber investieren. Du wirst ja mehr Zeit brauchen, du brauchst Projektleitungszeit. Vielleicht hast du sogar noch eine Halbtags- oder eine Vollzeitstelle für die Projektleitung von dem Projekt. Oder musst bei dir mehr Überstunden machen, in Anführungsstrichen. Du bist halt Chef, da bist du ja keine Überstunde, aber musst du deswegen am Wochenende mehr arbeiten. Also warum willst du da investieren? Das klingt jetzt sehr direkt, aber auch da kann ich sagen, die Interessenten, die bei uns sich gemeldet haben, wo wir wussten vorher, alles klar, der hat folgende Begründung, warum will der das machen? Der hat das auch mit der Familie schon durchdacht oder wenn er keine hatte, mit seinem direkten Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Oder der war vorher bei uns mal bei einem Vortrag oder hat sich mit uns unterhalten oder wir hatten vorher schon ein Gespräch. Der weiß also ganz klar, warum will der das investieren? Was sind die Gründe? Und die Gründe sind meistens nicht, ich will nur mehr Geld verdienen, sondern was hat das auch für eine Langfristwirkung? Warum? Stell dir vor, du hast eine Maschineninvestition vor dir, dann reden wir von einer Investition von ungefähr über 10 Jahre oder länger. Das heißt also, wer nicht sagt, warum er das investieren will, hat sich aber die nächsten 5, 8, 9, 10 Jahre gar keine Gedanken gemacht. Weil nur die Maschine kaufen reicht ja nicht aus. Da sind ja, wie in Punkt 3, Einflussnahmen von Personal, Vertrieb, Marketing, Abverkauf, Verpackungsordnung, Lieferketten, das ist 1000 Sachen. Also 4 ist warum, setz dich also hin und sagst, warum will ich das Unternehmen kaufen, warum will ich das gewerbliche Gebäude errichten, warum will ich eine Maschine kaufen, warum will ich, was ich, in E-Commerce investieren, also in Shop, warum will ich in Energiewandel investieren, warum will ich ein Innovationsprojekt mit meinem Forschungsteam machen, mit meinem Innovationsteam, warum, was ist der Grund dahinter, was treibt dich eigentlich an? Weil es wird jetzt Zeiten geben, da wirst du einfach eine schlechte Laune bekommen, weil irgendwas nicht funktioniert. Bürokratie, Förderschulde schläft, 1000 Sachen, kann alles passieren. Schlechtes Wetter, alles da. Und wenn du dann nicht weißt, warum du das weiter verfolgen sollst, dann brechen viele ab und sagen, ja, ist alles so schwer, Bürokratie und so. Bürokratie ist immer. Also regen wir uns drüber nicht auf. Wir sind hier in Deutschland. Ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird und hoffe, dass es besser wird, aber es ist so. Also das ist jetzt kein Grund. Warum ist ja schon bekannt? Die Frage ist also, warum willst du da investieren? Und du kannst dir das auch beantworten, indem du sagst, was passiert, wenn du nicht investierst? Was passiert, wenn du das nicht machst? Was passiert, wenn du nicht in Beratung investierst? Was passiert, wenn du nicht in die Fördermittelberatung investierst? Was passiert, wenn du nicht in die Investitionen alleine investierst? Was passiert, wenn du alles so laufen lässt wie bisher? Wirst du dann noch die nächsten 2, 3 Jahre ruhig schlafen können? Oder ist es jetzt Zeit, das kann ja auch ein Warum sein, sich auf die Marktspitze zu setzen und sagen, ich will einfach in den Marktanteilserwerb rein, also du willst mehr Wachstum haben, du willst mehr Umsatz haben. Warum? Weil du deine Arbeitsplätze sichern kannst, du kannst dein Vermögen aufbauen, deine Familie absichern, deine Kinder. All diese Dinge sind dein persönliches Warum und das kommt bei den meisten zu kurz und deswegen scheitern auch nicht aus Finanzgründen, sondern aus reiner emotionaler Schwäche heraus solche Projekte. Da ist einfach ein Energieverlust auf der Projektlaufzeit. Und eine Energiespeicherung, also eine Batterie oder eine Ladestation ist dein Warum. Das klingt jetzt ganz verrückt, aber es ist so, wenn es nicht klar ist, warum das Ganze in die Zukunft investiert und zukunftsfähig gemacht werden soll, dann ist die Zukunftsfähigkeit eben dahin. Und dann wirst du aus dem Markt irgendwann ausscheiden. Muss nicht Schlimmes sein. Das ist bloß die Konsequenz daraus. Wichtig ist das 5., das allgemeine Mindset. Das geht auch mit dem, ein bisschen mit dem Warum einher, aber dieser 5. Positionspunkt Mindset heißt, wie ist deine Grundhaltung eigentlich dazu? Bist du eher so der Nörgler oder bist du auch positiv unterwegs, kannst die Leute begeistern, hast du eine hohe Energie, ja, aber den Punkt machen wir noch ganz am Ende. Erstmal so eine Grundstruktur haben, zu sagen, ich bin da auch committed zu dem Projekt, ich weiß, was da los ist, ich bin auch im Stoff drin, ich kenne mich da aus, ich kenne die Branchendaten, ich habe einfach von der geistigen Haltung, das ist ja das Wort Mindset, eine positive Zukunftsaussicht. Ich weiß, dass vielleicht draußen irgendwelche Leute rumnörgeln und sich da beschweren und wir haben das Thema Bürokratie schon oder dann geht da ein Unternehmen aus dem Markt und da passiert nochmal was und da passiert nochmal was. Die Frage ist doch, ist dein Mindset so zu sagen, ja, wenn es allen schlecht geht, geht es dir auch schlecht? Oder sagst du, pass auf, die haben ihren Markt, du hast deinen Markt, du willst investieren, du willst dir Marktanteile sichern, dein Commitment, deine quasi geistige Haltung ist grundsätzlich stark nach vorne gerichtet, in die Zukunft rein, weil du auch weißt, warum du es machst. Das war ja der Punkt vorher. Also, dieser Punkt Nummer 5, Mindset, ist elementar. Warum? Du stehst ja morgens auf, hast eine Arbeitsbelastung, hast eine Investitionsbelastung, Planungsbelastung, musst mit Beratern reden, mit Förderstellen, mit 1000 Sachen. Oder wir machen das, ist auch okay. Aber du hast Kommunikationsaufwand. Und wenn dein Mindset, deine geistige Haltung, ja, morgens um 7 noch bei -40% ist, dann wird es über den Tag schwer, da was Positives draus entwirken zu lassen. Also die geistige Einstellung, also kein Rumnörgeln, kein Rumzetern, keine Beschwerden, nicht bei uns, nicht beim Wetter, nicht bei irgendwelchen Leuten, nicht überheblich sein, ganz natürlich auch mal in der Mitte arbeiten, also bei dir selber zu sagen, Mensch, ich bin ja klar, ich habe das verschriftlicht, ich weiß, was da für Daten sind, ich weiß, was ich da zu tun habe von den Planungen her, ich weiß, warum ich das tue, und dann kommt halt dieser Punkt 5, daraus ergibt sich auch ein Chancenblick, das ist die geistige Haltung, daraus gibt sich eine Zukunftsfähigkeit in deinen Gedanken nach vorne, und das lässt dich als Gewinner schon doppelt nach vorne kommen. Warum? Ist jetzt auch kein Witz. Die ein, sag mal, weniger starkes Mindset haben, die bleiben stehen, werden langsamer. Und wenn du nur besser wirst, Stück für Stück, hast du eine höhere Distanz zwischen den Nörglern und den Menschen, die einfach vom Mindset her im, sag mal, in Bodennähe sitzen und sagen, ja, das ist so schwierig und Hauptsache bald Rente oder so. Dann hast du natürlich eine höhere Distanz. Das heißt, du hast gegenüber Geschäftsführern und Unternehmern, die eher zurück in der Energie sind und zurück auch im Mindset sind, hast du einen immer weiter stärkeren Vorteil. Und deswegen wirst du gewinnen, weil du wirst sichtbarer, du machst vielleicht mehr Content, du hast vielleicht einen stärkeren Vertrieb, dein Marketing ist besser, weil du investierst. Eben nicht nur in Maschine oder Gebäude oder Unternehmenskauf oder Innovation und Forschung, sondern du hast dir vorher Gedanken gemacht, was passiert noch parallel, also was sind Sekundärinvestitionen, was muss da passieren, du hast eine bessere PR, du hast eine bessere Karrierechance für deine Mitarbeiter, das ist auch elementar, weil wenn du zu klein bist, hast du keine Karrierechance für Mitarbeiter. Das heißt, die haben auch keinen Bock, dauerhaft bei dir da rumzusitzen, und wenn du dann mit einer schlechten Laune morgens reinkommst, dann wird deren Laune dich nicht verbessern. Du bist nicht dafür verantwortlich, sag mal, jedem gute Laune beizubringen. Aber wenn du schon mit schlechter Laune reinkommst und keine Energie hast, weil Energie machen wir gleich zuletzt, dann wird das auch im Team oder deine Mitarbeiter, das wird schwierig. Und dann kommen noch von außen irgendwelche Sachen. Und wenn du dann nicht stark genug bist in deiner geistigen Haltung, dann bricht alles über dir zusammen und dann fühlst du dich einfach wie unter einer Betonplatte. Und das muss ja nicht sein. Also Mindset ein Riesenthema. Und jetzt kommen die letzten drei Knallerpunkte. Und das ist etwas, das habe ich seit 30 Jahren, seitdem ich hier in der Fördermittelberatung bin, das haben wir ja alles hier aufgebaut, ja, alles händisch, das muss man dazu sagen, ja, aus eigener Kraft. Und es gab so manchen, ich sag mal, Zeitraum auch, wo es echt hart war, Wachstum so aus dem Stand zu generieren. Wir mussten auch Geschäftsmodelle anpassen und so, das ist uns alles ja auch nicht irgendwie in den Schoß gefallen. Wir haben das ja über 30 Jahre entwickelt, ja, Modelle angepasst, Vertriebsstruktur, Marketing, Content, alles was wir haben, das haben wir gemacht, weil wir einfach im Marktbereich vorne führend sein wollen, und dementsprechend braucht es auch, das ist elementar, bei jeder Investition, die wirklich erfolgreich war, kann ich dir hier beweisen, war der Projektleiter, meist der Geschäftsführer, Vorstand, voll fokussiert auf diesem Investitionsvorhaben. Der war fokussiert, also der war auf das Investitionsvorhaben quasi wie magnetisch fixiert. Der hatte das den ganzen Tag im Kopf, der fing damit morgens an, er hat dann was anderes gemacht und so, aber der ging damit auch abends ins Bett und sagte, ist klar, ich bin voll fokussiert auf die Investition. Ja. Was muss noch getan werden? Ist der Zeitplan richtig? Haben wir alles bedacht? Hinterfragen, Detailanalyse, aktualisieren, anpassen, updaten, einpassen, mit Profis reden. Der war voll fokussiert und sagt, ich will das jetzt tun. Unternehmenskauf, gewerbliche Immobilie, Innovationsprojekt, Dekarbonisierung, Shopaufbau, Innovation habe ich schon gesagt, Dekarbonisierung, CO2, also Energieeffizienz, Maschinenbau, Anlagenbau. Das sind ja alles komplexere Strukturen. Und der war voll fokussiert. Der hat sich nicht, und dann kommen wir zu dem 7. Punkt, ablenken lassen, und zwar Konzentration. Viele sagen, ich bin voll fokussiert. Ich sage, das sehe ich, du bist voll, ich merke das, das ist volle gute Energie. Ja? Aber bist du auch konzentriert? Und konzentriert heißt, das ist der Weg von jetzt zur Umsetzung. Konzentriert oder Konzentration brauchst du, und die erfolgreichen Projekte brauchen das alle und haben es alle geschafft, nicht ablenken lassen. Wenn du konzentriert bist, ist das wie ein Schutzschirm zwischen dir, der Zeit und dem Projekt. Und wenn von außen irgendwelche Ablenkungen kommen, dann ist das nicht durchzudringen. Das heißt, deine Konzentration schützt die Umsetzung des Projektes, weil du auf dein, das ist der Vorpunkt, Projekt fokussiert bist. Also du weißt ganz genau, du willst da was investieren, jetzt ist ja erstmal egal was. Und auf dem Weg dahin hast du eine volle 100% Konzentration, wenn du sie dann brauchst, auch auf die Projekteinheit drauf, die du investieren willst. Egal, was da an Investitionen steht. Das heißt, du lässt dich nicht ablenken. Du bist natürlich voll in dem Thema der Umsetzung. Du sprichst nur mit Leuten, die dem Investitionsvorhaben auch zugetan sind, positiv. Du hast vielleicht sogar 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate, hört sich hart an, kein Kontakt zu der weiteren Familie, die gar nicht versteht, was du da machst. Mit deiner direkten Familie hast du es hoffentlich besprochen. Die sollen das auch supporten. Das ist auch etwas, warum auch in meiner Familie früher gab es immer welche, die da rumgenörgelt haben. Warum? Die sind nicht aus diesem Holz geschnitzt. Und dann sagen sie, ja, das kann ich mir erst gar nicht vorstellen, was du da vorhast und diese ganzen Milliarden da, was du da erzählst. Für die war das geistig einfach nicht möglich, das zu adaptieren. So, dann habe ich aber für die Zeit, wo wir den Aufbau gemacht haben, und bei Projekten seit 30 Jahren ist es halt öfter passiert, mich von denen ferngehalten. Ich habe die nicht abgeschnitten, ist ja von mir, aber ich habe mich einfach mit denen nicht mehr getroffen. Ich habe dann immer gesagt, ich muss noch arbeiten, arbeiten, arbeiten. So, ne? Meine Frau hat mich dann entschuldigt und so, dann ist sie da hingefahren, hat da gutes Wetter gemacht. Ihr wisst ja, was oder weißt, was ich meine. Man kann ja nicht einfach sagen, geht nicht. Und ich sage das auch so offen hier, weil ich das den Leuten auch so offen gesagt habe. Ich sage, pass auf, wir sind nicht auf der gleichen Informationslage. Und bevor ich jetzt hier Energie verliere, dann dementsprechend kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich will einfach konzentriert an meinem Projekt arbeiten. Und dazu braucht es meine Konzentration auf den Fokus der Investitionsvorhaben. So, und ich habe das schon öfter angesprochen, das war der 7. Punkt. Und der 8. Punkt ist Energie. Das ist der Schlüssel zu allem. Wenn du keine Energie in das Projekt reinsteckst, wenn du nicht morgens schon sagst, yo, ich setze das um. Egal, wie du dich fühlst, mit Kopfschmerzen, mit Bauchschmerzen und ich weiß, wovon ich rede. Ja, so ein Projekt kann echt eine Last sein. Am schönsten ist es ja, wenn es fertig ist. Aber der Weg dorthin verlangt deinen Fokus, verlangt deine Konzentration, aber immer in Kombination mit deiner Energie. Wenn deine Energie lau ist, dann bist du ganz schnell quasi im Verlust deines Schutzschirms. Wenn du morgens nicht mit Power aufstehst, kommt irgendwie über den Tag von außen eine Message, die muss gar nicht schlecht sein. Aber sie lenkt dich ab, weil du so geschwächt bist mit deiner Energie. Dann verlierst du also die Konzentrationsstärke. Diese Nachricht durchdringt deine Konzentrationswand und dann quasi infiltriert sie noch deinen Blick auf den Fokus. Und schon ist der halbe Tag weg und dein Projekt ist wieder einen halben Tag älter und es zieht sich hin. Das ist übrigens die größte Erkenntnis zum Thema Projektumsetzung. Wir haben ja geguckt, wie lange brauchen erfolgreiche Projekte? Was hatten wir vor an Zeitplanung? Was war vorher auch angesetzt? Wie viele Tage? Wie lange braucht das? Wann wollten wir wo sein? Und die Unternehmer, die Start-Upper, die Inhaber, die Gründer, die Teams, Vorstand, Projektleiter, die voll klar waren mit Energie, die wussten also, die ganzen 8 Punkte, die ich genannt habe jetzt, führen dann zusammen und die hatten halt auch die Energie zur Umsetzung, weil die vorher alles richtig gemacht haben, bewusst oder unbewusst. Und die hatten am meisten Umsatzerfolg und Umsetzungserfolg, Gewinnerfolg, Organisationserfolg, Wachstumserfolge mit dem Investitionsvorhaben. Und das ist elementar. Warum? Wenn deine Energie low ist, dann bricht dir alles andere runter. Du bist sofort viel durchlässiger für schlechte Nachrichten, weil deine Energie quasi sich auf das Niveau runterlässt, was die Allgemeinheit hat, was der Durchschnitt der Menschen hat. Und wenn du eine Energie hast wie der Durchschnitt der Menschen, dann hast du auch nur Zukunftserfolge wie der Durchschnitt der Menschen. Klingt ganz schrecklich manchmal, aber das ist einfach die Erkenntnis aus den letzten 2.500 Projekten der Umsetzung. Du brauchst eine große Energie, die muss größer sein als der Durchschnitt aller Menschen. Die muss auch größer sein als dein Umfeld, weil es kann sein, dass du das mittragen musst. Familie, Freunde, Bekannte, je nachdem, wie du entschieden hast, wer quasi mit dir, mit diesem Projekt wachsen soll. Oder kannst du dich isolieren von all diesen Energiesaugern und widmest dich Menschen hinzu, die dich einfach gewinnen sehen wollen. Ich habe ein Umfeld, Da will ich alle gewinnen sehen. Unsere Kunden sowieso, aber wir haben Geschäftspartner, sehr enge, sehr befreundet. Und da ist es dazu da, dass wir uns gegenseitig gewinnen sehen wollen. Das ist unsere größte Einheit, die wir hier auch haben. Dafür gibt es sogar eine extra Gesellschaft bei uns. Das ist auf Mastermind-Ebene. Aber das ist was anderes, nur dass du weißt, woher nehme ich eigentlich diese ganzen möglichen Wachstumspositionen? Warum haben wir hier 12, 14 Direktbeteiligungen, 20 Subbeteiligungen und managen das alles? Weil wir ganz klar miteinander in der Energie arbeiten. Und wer das nicht machen will, der soll einfach fernbleiben. Wenn jemand sagt, ja, das habe ich aber gar keine Lust drauf hier, ich will hier 9 to 5, ist ja auch okay. Dann passt das aber nicht zu einem Wachstumsprojekt. Also deine Energie heißt nicht, du musst 24 Stunden am Tag arbeiten, sondern die Energie heißt nicht die Masse, sondern die Qualität. Welche Energie steckst du in das Projekt rein? Und das verbunden mit Fokus und Konzentration. Und wenn du diese 8 Punkte zurückgehst, dann merkst du, okay, das ist jetzt ein anderer Level. So hast du es vielleicht so noch nie in der Detailstärke gesehen. Das sind ja keine Geheimnisse, die wir jetzt hier irgendwie hinterm Mars gefunden haben, sondern wir haben aus der Praxis der letzten 200.000 Projekte gesehen und der Berücksichtigung von externen Wirtschaftsfaktoren, Politikwandel und sonstiges. Das sind von allen 50 Parametern, die wir gemessen haben, und wir haben von 50 gemessen, das sind die Top 8. Also da fehlen auch noch 42, aber diese Top 8 machen über die Hälfte des Erfolges aus. Also, halte dich dran, setze es um, hör dir diese Folge nochmal von vorne an, hör sie dir mehrmals an, und wenn du ein Projekt hast, was du investieren willst, dann nutze einfach zum Beispiel wissen.federconsulting.com, da sind gebührenfreie Startpakete, oder schreib uns eine E-Mail oder nutze unser Anfrageformular oder komm zu unseren Vorträgen, komm hier nach Hamburg, wir haben hier eine coole Location, wir haben regelmäßig coole Netzwerkveranstaltungen mit Menschen, die wachsen wollen. Da sind keine Nörgler. Warum? Das wird sich hier keiner erlauben. Also A, es ist kostenpflichtig. Da kommt ja keiner hin und sagt, ja, ich habe hier 500 oder 800 oder 1000 Euro bezahlt oder 200 oder was auch immer und nörgel dann darum. Die haben die Zeit zum Nörgeln gar nicht. Warum? Die wollen ja ein Projekt umsetzen. Die wollen sich mit Menschen zusammensetzen und committen, die auch so nach vorne wollen. Allein das ist schon ein Riesenvorteil von Feder Consulting. Hier sind keine, ich sage mal ganz offen, keine Loser. Und das ist nicht despektierlich gemeint. Aber Energieräuber brauche ich hier nicht. Unsere Mitarbeiter sind auch alle High Energy. Ja, alle. Das zeichnet die auch aus. Dafür bin ich total dankbar. Und so ein Umfeld, das macht natürlich coole Investitionsvorhaben auch erst richtig möglich. Also, ich wünsche dir viel Erfolg. Setz das so um. Das kann jeder so auch setzen. Notiere dir das nochmal auf. Setz dich hin, schreib das auf, was ich gesagt habe. Du kannst auch das Transkript nehmen und dir die wichtigsten Sachen rausziehen. Aber diese 8 Punkte, die machen die erfolgreichsten Projekte alle parallel durch oder miteinander mit. Bis dann. Tschüss.